Wir fahren fort mit unserer Serie durch den ersten Petrusbrief und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zu dem ersten Brief des Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, wir lesen heute gemeinsam die Verse 21 bis 23. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gewesen, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. O Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, denn wo und zu wem sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir wollen dich an diesem Morgen bewundern und dich verehren und dich bitten, dass du uns veränderst. Wir bitten dich inständig, dass du heute Morgen an uns arbeitest durch dein Wort, dass du in uns Gestalt gewinnst und mehr in uns erkennbar wirst. Darum bitten wir zu deiner Ehre allein und zum Wohl deiner Gemeinde. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Ihr alle kennt die Worte aus Hebräer Kapitel 12, wo es heißt: Lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir versammeln uns Sonntag für Sonntag, nicht nur Ostern, um auf Christus zu schauen, um darauf zu schauen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und wir haben das bitter nötig. Wir brauchen es so unbedingt, dass wir unsere Augen richten auf ihn. Denn nur so können wir Kraft haben und Stärke, mit Ausdauer zu laufen, die Sünde abzulegen und alle Bürden abzuwerfen, indem wir schauen auf den, der unseren Glauben angefangen hat und der ihn auch treu vollenden wird zu seiner Ehre. Wir haben es bitter nötig, auf Christus zu schauen. Denn sonst können wir dieses Leben nicht führen. Sonst können wir nicht all das aushalten und ertragen, was wir tragen müssen. Oh, und die Sklaven, an die Petrus hier schreibt, sie haben Ausdauer nötig gehabt, denn sie waren mit vielen Bürden belastet. Sie hatten vieles zu tragen. Am liebsten würden sie aufgeben, denn sie wurden unrecht behandelt und misshandelt. Wir haben in den Versen zuvor gelesen, dass so mancherlei Sklaven litten unter ihren ungerechten Herren. Gläubige Sklaven, die gerecht lebten, das Gute taten, sich ihren Herren unterordneten und dennoch gepeinigt, geschmäht und misshandelt worden sind. Wie kann man denn so etwas aushalten? Wie kann man denn so etwas Tag für Tag erdulden und ertragen und trotzdem freundlich bleiben, trotzdem sich weiter unterordnen, trotzdem weiter das Gute tun? Wo soll denn die Kraft herkommen zum Leben, ja zum Überleben in der Situation der Sklaven? Und vielleicht bist du auch gerade in einer schwierigen Situation und fragst dich, wie du das alles ertragen und erdulden kannst und wie du es schaffen sollst, es auszuhalten und dennoch treu zu bleiben und das Gute zu tun. Nur eines vermag dir und mir, vermag diesen Sklaven zu helfen, dass wir unsere Augen richten auf Christus, von dem alle Hilfe kommt. Und genau das tut der Apostel Petrus. Er richtet die Augen der Sklaven auf Jesus. Und dieser Blick auf Jesus, der vermag auch dich zu stärken, die schwierigsten Umstände zu erdulden, unerträglichste Situationen zu ertragen. Und wir wollen uns heute Morgen drei Dinge gemeinsam anschauen. Und der erste Punkt lautet: Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Die Sklaven sind von Gott berufen, auserkoren. Wozu? Na, zu dem, was wir in den Vers zuvor gelesen haben, Vers 20. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott, denn hierzu seid ihr berufen worden. Die Sklaven sind von Gott dazu berufen, mit Ausharren Gutes zu tun und dabei alles Unrecht zu erdulden. Weiterzumachen, damit Gutes zu tun, egal was ihnen widerfährt. Und dazu sind die Sklaven, ja alle Christen, berufen. Denn mit anderen Worten, wir sind dazu berufen, dem Vorbild Jesu Christi zu folgen. Dazu sind wir auserkoren, Jesus nachzufolgen auf seinem Weg. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Hier steht, Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Ich würde sagen, die Übersetzung mit Beispiel ist etwas zu schwach. Denn so könnte man denken, Christus hat uns bloß ein Beispiel gegeben. Ein Beispiel vielleicht neben vielen. Man kann das nachmachen, man kann das so machen oder auch anders. Aber nein, das Wort, das hier benutzt wird, meint vielmehr eine Vorlage. Wenn die Schüler in der Antike schreiben lernten, dann wurde ihnen eine genaue Vorlage gegeben von den Buchstaben. Ein Muster, eine Schablone. Und das ist genau das Wort, das hier benutzt wird. Es ist nicht bloß ein Beispiel, wie man es machen kann. Nein, es ist die verbindliche Vorgabe, wie die Schüler zu schreiben haben. Sie haben es sich nicht auszusuchen. Es ist nicht bloß ein Beispiel. Es ist die Richtlinie, die vorgegebene, verpflichtende Norm. Christus ist unsere Vorgabe, woran sich jeder Christ zu richten hat. Es ist keine Option. Als Christen müssen wir in den Fußspuren Christi wandeln. Denn auch der Christus hat für uns gelitten und uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir in seinen Fußspuren wandeln. Christi Leben, Christi Leiden sind eine Vorgabe für uns und wir schreiten in seinen Fußspuren. Und seine Fußspuren, die sich in ganz Israel haben finden lassen, denn er war eifrig und beflissen, Gutes zu tun. Seine Fußspuren sind der Weg des Dienens und der guten Werke. Aber, und das musst du wissen, seine Fußspuren sind auch blutige Fußspuren. Denn er kam, um gute Werke zu tun, um das größte Werk zu tun, das sein Vater ihn aufgetragen hat, um für uns zu leiden, zu sterben und zu auferstehen, aufzuerstehen. Seine Fußspuren sind die Fußspuren guter Werke und die Fußspuren des Leidens, trotz dieser guten Werke. Du sagst vielleicht, das ist es mir nicht wert, es ist viel zu viel. Nun, Christus sagt in Lukas Kapitel 14, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Seht ihr, dass es nicht bloß ein Beispiel, eine Option ist? Du kannst nicht ein Jünger Jesu Christi sein, wenn du nicht bereit bist, ihm zu folgen, was auch immer es dich kosten mag. Du bist berufen, Jesus zu folgen, und er ging den Weg der Erniedrigung, der Demütigung. Er ist der Meister, wir sind seine Schüler. Das heißt, er lehrt dich, Gutes zu tun und auszuharren, in den schwierigsten Situationen Leiden zu ertragen und demütig still zu bleiben, dich nicht aufzulehnen. Er lehrt dich, dich selbst zu verleugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen, deinen Eigenwillen, deine Selbstgefälligkeit zu kreuzigen, gehorsam zu sein, ein Gutes zu tun, egal was dir widerfährt. Es ist die Schule der guten Werke, ja, es ist die Leidensschule. Petrus richtet die Augen der Sklaven nun von ihren eigenen Leiden weg und richtet sie auf Christus, um zu schauen, wer er ist, weil wer er ist und was er für uns getan hat. Ihr, die ihr nun leidet, schaut auf euren Meister. Schaut ganz genau hin. Studiert seine blutigen Pfade. Studiert sein Wesen, sein Charakter. Seht und seht noch einmal hin. Betrachtet seinen Weg. Er hat es euch vorgelebt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und ihr sollt ihm ähnlicher sein. Darum geht es in dem gesamten Christentum. Es geht um Christus-Ähnlichkeit. Jesus sagt an mehreren Stellen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. In Matthäus Kapitel 10 sagt er, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave steht nicht über seinen Herrn. Es ist aber für den Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Also was macht einen Schüler aus? Was macht einen Diener aus, einen Sklaven? Dass er werde wie sein Lehrer, dass er werde wie sein Herr. Das ist das Ziel, das reicht ihm aus. Und so heißt es in Lukas Kapitel 6, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Das ist das Ziel deiner Nachfolge, deiner Ausbildung, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und du bist dann vollendet, wenn du bist wie dein Lehrer. Ein wahrer Christ spricht wie der Erweckungsprediger George Whitfield, der einmal sagte, ich habe meine Seele wie eine leere Seite Papier in die Hände meines Erlösers Jesus Christus übergeben. Und mein Wunsch ist es, dass er darauf schreiben möge, was ihm gefällt. Und ich weiß, was es sein wird. Sein eigenes Bild. Whitfield hat diesen einen Wunsch. Herr, hier ist mein Leben. Schreibe, zeichne dein eigenes Bild darauf. Grabe dein ganzes Wesen in mich hinein, in meine Persönlichkeit, in mein Inneres. Ich habe diesen einen Wunsch, dieses eine Verlangen. Ich will dein Bild tragen. Ich will dich widerspiegeln. Ich will ein Jünger sein, der dich in rechter Weise zu erkennen gibt vor den Menschen. Sag mir, ist das dein Wunsch? Verstehst du, dass du ein Jünger bist, ein Schüler bist? Und es geht in erster Linie darum, dass du Christus ähnlich wirst. Kommst du zu Christus und übergibst ihm dein Leben und sagst, mach mich dir ähnlich, koste es, was es wolle. Und ich weiß, dein Weg ist der Weg des Leidens und ich bin bereit, ihn zu gehen. Was auch immer du mir aufgibst zu tragen, ich will es tun. Nun, inwiefern sollten die Sklaven jetzt von dem Vorbild Jesu lernen? Inwiefern bringt denn jetzt der Apostel Petrus das Beispiel von Christus, diesen Sklaven? Was sollen sie lernen von ihm? Sie sollen lernen, mit ungerechter Behandlung und ungerechten Leiden richtig umzugehen. Das ist die Lektion hier. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Wie Christus mit ungerechtem Leid umging. Inwiefern er uns darin ein Vorbild ist. Ab Vers 22. Christus, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. So Petrus erinnert die Sklaven uns zunächst daran, dass Christus vollkommen zu Unrecht gelitten hat. Vollkommen zu Unrecht. Denn Christus hat niemals, zu keiner Zeit, unter keinen Umständen, jemals Unrecht getan. Er hat zu Unrecht gelitten. Nicht ein einziges Mal, Petrus sagt, er hat keine Sünde getan, auch nicht eine. Nicht eine Millisekunde hat er einen bösen Gedanken gehabt, eine böse Tat getan oder auch nur ein falsches Wort gesprochen. Nichts dergleichen. Christus war sündlos, unschuldig, rein, heilig, makellos, ohne Fehl, ohne Tadel, vollkommen in all seinen Wegen. Vollkommen. Christus. Ja, nicht einmal hat er sich ein einziges Mal im Ton vergriffen oder in der Wortwahl. Nicht ein einziges Mal. Das, was dir und mir ständig passiert. Es passiert uns ständig, dass wir etwas Falsches sagen, etwas, was sich nicht gehört, was unpassend war. Ständig kommen falsche, nutzlose, sündige Worte über unsere Lippen. Aber über Jesus heißt es hier in Vers 22, der keine Sünde getan hat und auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Und damit, allein damit, hat Christus ein für alle Mal bewiesen, dass er der vollkommene Mann ist. Denn in Jakobus heißt es, Kapitel 3, wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Denn was sagt Jakobus? Jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Menschen bändigen alle Tiere. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Christus aber, der vollkommene Mann, der Sohn Gottes, er hat seine Zunge vollkommen unter Kontrolle gehabt. Nicht ein einziges Mal regte sich der Muskel in seiner Mundhöhle, genannt Zunge, um etwas Unpassendes zu formulieren. Kein falsches Wort, weder Lug noch Betrug, noch ein ungeziemendes Wort, keine unpassende Bemerkung, auch nicht eine noch so kleine, kein dummer Witz, kein Trug ist in seinen Mund gefunden worden. In Wahrheit, Christus ist vollkommen. Er ist der Vollkommene. Was allen Menschen unmöglich ist, das ist ihm gelungen. Er hat es vollbracht. Petrus, der diese Worte hier aufschreibt, hat 3,5 Jahre mit ihm verbracht. Tag und Nacht. Und hat nicht ein einziges falsches Wort. Nicht eine kleine, spitze, unpassende Bemerkung. Nichts dergleichen. Er ist vollkommen. Das Lamm Gottes ohne Fehl, ohne Tadel. Und all das ist noch umso erstaunlicher, weil Christus sich nicht zurückgezogen hat in ein Kloster und ein Schweigegelübde abgelegt hätte. Nein, er wandelte inmitten seiner Feinde, die eines wollten, auch nur ein einziges falsches Wort aus ihm herauszulocken. Und es ist ihm nicht gelungen. Es heißt in Hebräer Kapitel 4, er wurde in allem versucht, jedoch ohne Sünde. Er konnte zu seinen Feinden sagen in Johannes Kapitel 8, wer von euch überführt mich auch nur einer einzigen Sünde? Und keiner kann etwas dazu sagen. Christus ist so ganz anders als wir, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Und noch einmal, das ist umso erstaunlicher, weil er in unfassbarer, unerträglicherweise angegriffen und provoziert wurde. Es heißt hier Vers 23, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte. Die Sklaven, an die Petrus hier schreibt, die wissen, was das heißt. Die wurden geschmäht, die wurden bedroht, die mussten leiden. Sie standen darum täglich in der Gefahr, in der starken Versuchung, vielleicht frech zu antworten, zu beleidigen, zu drohen, spitzzüngig zu werden. Du kennst das doch selbst. Wenn man dich vielleicht schlecht behandelt, du dich irgendwie ungerecht behandelt fühlst, vielleicht macht dich jemand blöd an von der Seite. Und dir wird wirklich zu Unrecht in unfairer Weise vielleicht was gesagt. Wie reagierst du dann? Und sehr schnell, wenn du so bist wie ich, reagieren wir aggressiv. Es kommt vielleicht dazu, dass böse Worte über unsere Lippen kommen. Wir vergreifen uns im Ton und sogar vielleicht, wenn keiner uns angreift, sondern wenn einfach nur Menschen um uns herum Fehler machen, die wir als dumm bezeichnen, dann passiert es so schnell, dass wir was Abwertendes, etwas Gemeines sagen. Kennst du das nicht aus deinem eigenen Leben? Bemerkungen, die fies sind, die gemein sind, die erniedrigend sind, die andere als dumm dastehen lassen. Nun schau mal, bei Jesus war das nicht der Fall. Obwohl im Vergleich zu ihm alle Menschen dümmer sind, als du dir jemals vorstellen kannst. Der die Weisheit in Person ist. Obwohl Jesus ohne Sünde war, obwohl er der Allerhöchste ist, wurde er behandelt wie ein Verbrecher. Er wurde hingerichtet wie ein Schwerverbrecher. Du ärgerst dich manchmal, wenn du vielleicht nicht so behandelt wirst, wie du dir das vorstellst. Nun, wenn es jemanden gab, der nicht so behandelt wurde, wie er es verdient, dann allein der Herr Jesus Christus. Denn wir alle werden besser behandelt, als wir es in Wirklichkeit verdienen. Nun, der Herr der Herren, der König aller Könige, der Schöpfer und der Erhalter aller Menschen, kommt in diese Welt und wird behandelt wie ein Wurm. Er wird verspottet und misshandelt. Und jetzt überlegt mit mir kurz, wie er darauf reagierte. Petrus sagt es uns ja hier. Wie benahm er sich vor dem Hohen Rat der Juden? Wie benahm er sich vor Pontius Pilatus, der sagte, dass er kein Unrecht an ihn finden kann? Er verlierte zu keiner Zeit die Fassung. Er wurde geschmäht, er schmähte nicht zurück. Er litt, er drohte aber nicht. In Matthäus Kapitel 27 sehen wir, wie Jesus verspottet wird, wie er am Kreuz hängt. Da heißt es, die Vorübergehenden aber lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Was für eine Provokation, was für eine Schmähung. Christus kommt nicht herab. Er droht nicht, er spricht kein Wort gegen sie. Ja, wenn das nicht genug wäre, wenn es nicht schon reicht, dass das Volk spottet, kommen jetzt auch noch die Führer des Volkes herbei. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Was für ein Spott. Sie schütten Spott über ihn aus. Und wenn das jetzt nicht schon genug wäre, dass das Volk ihn verspottet und die Führer des Volkes ihn verspotten, jetzt verspotten ihn tatsächlich auch noch die, die Verbrecher sind, die selber am Kreuz hängen, die der Abschaum der Gesellschaft sind. Vers 44 heißt es dann. Und in derselben Weise schmähten ihn auch noch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Das ganze Volk, Führer des Volkes und selbst die, über die man spottet, die spotten noch über Jesus. Er wurde provoziert in unerträglichster Weise. Und wie antwortet er? Kein Scheltwort, kein Wort der Drohung. Christus hat zu Unrecht gelitten, aber er blieb still, erduldend, ertragend. Er stieg nicht vom Kreuz herab. Er blieb friedfertig. Er war entschlossen, dieses Leiden zu ertragen, sich nicht zu wehren, sich nicht zu rächen, sondern sagt Petrus uns hier, er befahl sich den an, der gerecht richtet. Das heißt, seinem Gott und Vater hat er seine Seele anbefohlen. Wir wissen, er ist friedfertig gestorben, indem er gesprochen hat, in deine Hände befehle ich meinem Geist, in dem Wissen, dass der Vater im Himmel ihn auferwecken wird und damit zeigen wird, dass Christus gerecht ist. Er wird ihn aufnehmen im Himmel, er wird sitzen zu Rechten Gottes. Der Vater im Himmel wird gerecht urteilen über diese Situation und alle seine Feinde werden vernichtet werden. Er befiehlt sich den an, der gerecht richtet. Und er rächt sich hier nicht selbst. Der geschmäht, nicht wie das Schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Überleg dir das. Wie er hier triumphiert über alle Versuchungen und Provokationen, wie er stille bleibt, wie es heißt in Jesaja Kapitel 53, er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er tat seinen Mund nicht auf. Petrus, der diese Worte hier aufschreibt, er zog das Schwert. Er wollte kämpfen, aber er schaut seinen Herrn an und der sagt, steck dein Schwert wieder ein. Er bleibt ruhig, obwohl alle kommen, um ihn festzunehmen, um ihn zu erniedrigen. Er bleibt ruhig und still und demütig und erduldend. Christus ist in Wahrheit der Vollkommene. Sag mir, wenn wir jetzt unseren Blick auf Jesus gerichtet haben, überführt dich das nicht? Wenn du siehst, wie Jesus ist, ist das nicht etwas, was dich trifft im Herzen, dass du zunächst bekennen musst, wehe dir, denn du bist so ganz anders? Jesus hängt am Kreuz und trägt den Zorn Gottes für alle Auserwählten zu allen Zeiten, für alle Sünden. Und er bleibt friedvoll, ruhig und still. Bei dir ist es so, wenn jemand was Dummes macht, fährst du schon aus der Haut und sagst Dinge, die verachtenswert sind? Jesus hat gesagt, wir werden gerichtet werden für jedes unnütze Wort. Beschämt dich das nicht. Ihr Kinder vielleicht, dass ihr Dinge zu euren Eltern sagt, die sich nicht gehören. Die ihr Eltern, die ihr Dinge so euren Kindern sagt, die sich nicht gehören. Ihr alle, wo der Herr euch hingestellt hat, am Arbeitsplatz, in der Familie, Freundeskreis, in der Gemeinde, dass ihr Dinge gesagt habt, die böse sind, die falsch sind, die verachtenswert sind. Nun, wenn du beschämt bist, so wie ich mich fühle, wenn ich jetzt auf Christus schaue, dann lass uns noch drittens schauen. Die frohe Botschaft. Denn drittens, Christus erduldete ja all das Leiden für uns. Für uns. Damit wir ihm ähnlicher werden können. Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten. Und nächstes Mal lesen wir dann weiter. Ich wollte mir diese Verse aufsparen, weil ich sie intensiver behandeln möchte. Vers 24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Wozu denn? Wozu hat er gelitten für uns? Damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Er erlitt all das für uns. Er schwieg, er duldete, er trug all das, damit wir nicht mehr in der Sünde leben, damit wir nicht mehr unsere Zunge, unseren Mund zum Bösen verwenden, sondern nun gerecht leben, all das Leiden ertragen und weiterhin das Gute tun. Er starb stellvertretend für uns. Er hat gelitten, den Sieg errungen am Kreuz für uns, damit wir nicht mehr ungerecht leben, sondern damit wir befähigt sind, ungerechtes Leiden zu ertragen, auszuharren, Gutes zu tun, all das zu erdulden. Denn Christus ist nicht bloß auferstanden, um einfach zu Rechten Gottes zu sitzen, sondern er ist auferstanden, um denen beizustehen, die ihm nun nachfolgen. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 2, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Er vermag uns zu helfen, in seinen Fußspuren zu folgen. Er vermag uns so sehr zu verändern, dass sein Ebenbild hindurchscheint. Dass selbst Sklaven, die so etwas Ungerechtes erdulden, es schaffen können, auszuharren und weiter Gutes zu tun, ohne zurückzudrohen, ohne zu schmähen. Ich erinnere mich an Stephanus in Kapitel 6 und 7 der Apostelgeschichte, den man ergriff und schleppte vor den Hohen Rat und wo man eine falsche Anklage nach der anderen vorbrachte. Und sie schauten auf ihn und sein Angesicht war das Angesicht eines Engels. Und da heißt es dann, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn der Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme und hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und dann heißt es, und sie steinigten den Stephanus und der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme was? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Was? Er wird gerade gesteinigt? Aber er hat seinen Blick auf Christus gerichtet und sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Was um alles in der Welt ist das, was wir da sehen? Es ist der Herr Jesus in ihm. Es ist die Ebenbildlichkeit Jesu. Du wirst nicht gesteinigt. Du erlebst Dinge, die schwer sind. Christus vermag, dich durchzutragen und dir zu helfen, dass du in den schwierigsten Situationen sein Ebenbild widerspiegelst. Dass es in Wahrheit geschieht, was in Römer Kapitel 12 steht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht, Geliebte, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Mit anderen Worten, befiehlt euch selbst den an, der gerecht richten wird. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihn zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist Christus Ähnlichkeit. Und der Herr vermag auch in dir ein solches Wesen hervorzubringen. Und darum heute beim Abendmahl, heute in unserer Versammlung, komm wie George Whitefield mit deinem Leben. Und sag, Herr Jesus, ich bin so ganz anders als du. Hier ist mein Leben. Zeichne dein Bild darauf. Lass mich dir ähnlicher werden. Vergib mir meine Schuld. Auch in den letzten Tagen diese unpassenden Bemerkungen und Gedanken und Taten. Herr, dass ich versagt habe. in so vieler Art und Weise. Vergib mir, ich bekenne dir meine Schuld. Aber ich preise dich, dass du für mich gestorben bist. Ja, nicht nur gestorben bist, dass meine Sünden vergeben sind, sondern Herr, dass ich verändert werde. Und darum bitte ich dich, dass du mir dieses geduldige Wesen schenkst, das Leid erträgt und Gutes tut mit Ausharren, egal was mir widerfährt. Bete darum, dass der Herr dich so stärkt. Möge dieser Blick auf Christus, den du heute Morgen erhalten hast, möge dieser Blick dich stärken, das Gute zu tun, wo auch immer der Herr dich hingestellt hat, und alles Leiden zu ertragen, weil du so in seinen Fußspuren wandelst. Möge der Herr dir und mir seine Gnade dazu schenken. Amen. Amen.